Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Der russische Geheimdienst FSB hat im Inland die Aufgabe, Proteste und Opposition mit Gewalt zu unterdrücken. Im Ausland, in der Ukraine, ist er Teil des russischen Terrorkrieges mit Anschlägen und Unterwanderung ukrainischer Institutionen. Wir sprechen hier gleich über die Rolle russischer Agenten in der Ukraine. Außerdem geht es nach Gent. Auch da haben Studenten eine Uni besetzt, um gegen den Krieg in Gaza zu protestieren. Und wir blicken nach Katalonien. Bei der Wahl am Sonntag dürfte das Separatistenlager wohl unterliegen. Für die russischen Besatzer in der Ukraine ist Präsident Selenskyj seit Beginn des Krieges das Top-Ziel eines Mordanschlags. Schon im Frühjahr 2022 wurde bekannt, dass Russland den ukrainischen Präsidenten töten wollte. Seitdem wurden mehr als 12 Anschläge auf ihn vereitelt. Letzte Woche wurden wieder Anschlagspläne auf Selenskyj bekannt, diesmal sehr konkret. Dahinter soll der russische Geheimdienst FSB stecken. Der FSB soll versucht haben, Personen im Umfeld von Selenskyj zu einem Anschlag anzustiften oder Informationen über den Aufenthalt des Präsidenten an die Russen weiterzugeben. Der ukrainische Geheimdienst hat vor einigen Tagen 2 verdächtige FSB-Agenten festgenommen. Über die Präsenz des russischen Geheimdienstes in der Ukraine habe ich mit Karina Beigelzimmer in Odessa gesprochen. Und ich habe sie zuerst gefragt, was über die Anschlagspläne auf Selenskyj inzwischen bekannt ist.
Der FSB wollte Attentäter aus den Reihen der Militärs rekrutieren, die dem Personenschutz des ukrainischen Präsidenten Selenskyj nahestanden. Und ihr Ziel war es, den Präsidenten als Geisel zu nehmen und anschließend zu töten. Und ukrainische Sicherheitsbehörden haben 2 Offiziere festgenommen, die dem russischen FSB Informationen gegen Geld verschafft haben und auch an diesem geplanten Anschlag beteiligt sein sollten. Aber neben Selenskyj galten auch der Leiter des ukrainischen Geheimdienstes, SBU, und der Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes als mögliche Zielpersonen. Und den Ermittlern zufolge war der Plan wie folgt: Diese Informanten aus der Ukraine sollten einfach Informationen über die Bewegungen der 3 potenziellen Opfer sammeln. Und als nächstes war geplant, Raketen und Drohnen gegen diese Attentatsziele einzusetzen.
Weiß man, wie das Ganze aufgeflogen ist?
Es werden nicht alle Einzelheiten bekannt gegeben, das ist klar. Es ist jedoch bekannt, dass dem ukrainischen Sicherheitsdienst gelungen ist, Gespräche zwischen dem Auftraggeber des russischen FSB und, sagen wir so, dem Ausführer in der Ukraine abzuhören und dann auch die Bewegungen zu verfolgen, insbesondere die Reise zur Abholung von Drohnen in einer anderen Region. Das haben sie verfolgt.
Wer sind denn die Leute, die sich in der Ukraine als Agenten für Russland einspannen lassen?
Das ist unterschiedlich. In diesem oben genannten Fall handelt es sich um 2 Mitglieder der ukrainischen Staatsschutzabteilung, die für den Personenschutz zuständig waren. Aber oft sind es jedoch Rentner, Arbeitslose, Studenten zum Beispiel oder Süchtige, die sich als Agenten für Russland einspannen lassen. Diese Informanten, sie geben kriegsrelevante Informationen weiter. Sie wissen, bei uns darf man zum Beispiel die Militärobjekte nicht fotografieren. Man darf zum Beispiel nicht nach dem Raketeneinschlag darf man keine Fotos posten. Man darf nicht sagen, den Standort, ja, wo diese Rakete eingeschlagen ist. Und diese Informanten, sie geben diese Informationen weiter und auch solche Informationen wie Angaben zu ukrainischen Militärstandorten, wichtigen Unternehmen, Verteidigungsanlagen und zur Energieinfrastruktur. Aber darüber hinaus gibt es russische Profi-Agenten, die bereits seit einiger Zeit in der Ukraine leben und heimlich für den FSB arbeiten. Und viele haben schon zum Beispiel 2 Pässe. Und leider ist es der Ukraine noch nicht vollständig gelungen, alle Sicherheitssysteme zu säubern, weshalb es auch Verräter gibt.
Der FSB soll den potenziellen Attentätern $50.000 geboten haben. Also es geht bei der ganzen Sache, Sie haben es ja auch schon angedeutet, um viel Geld.
Genau, es handelt sich um eine beträchtliche Summe Geld. Dies deutet darauf, dass es sich um eine wichtige und sehr gefährliche Mission handelte, für die eine hohe finanzielle Entschädigung angeboten wurde. In diesem speziellen Fall ging es um den Anschlag auf den Präsidenten, weshalb die Summe so hoch war. Jedoch sind solche Beiträge nicht immer üblich. Es geht um viel kleinere Summen wie etwa 20, 50 Euro. Und ich kenne auch viele solche Fälle in unserer Region.
Gibt es in der Ukraine Schätzungen, Einschätzungen, wie präsent der FSB im Land, in Ihrem Land ist?
Es gibt keine genauen Schätzungen darüber, wie präsent der FSB in der Ukraine ist. Es gibt jedoch Berichte über Aktivitäten der FSB-Netzwerke in verschiedenen Teilen der Ukraine, einschließlich der Unterstützung von Spionageoperationen und Überwachung von Politikern. Aber diese Einschätzungen basieren oft auf Geheimdienstinformationen, Berichten vor Augenzeugen zum Beispiel oder Analysen der geopolitischen Situation in der Region.
Immer mal wieder fliegen die russischen Agenten auf, zuletzt bei Ihnen in Odessa. Was waren das für Leute?
Vor ein paar Wochen sind zum Beispiel in unserer Region Odessa zwei Armenier im Alter von 29 und 25 Jahren festgenommen worden. Einer hat als Kebabmacher in einem Café gearbeitet und der andere als Bauarbeiter. Und diese Brüder haben ihre Zusammenarbeit mit dem FSB aufgrund ihrer eigenen Ambitionen begonnen. Beide wollten Agenten des föderalen Dienstes werden und hoffen so, sich zu beweisen. Und sie haben militärische Einrichtungen auf Karten fotografiert, markiert und auch öffentliche Organisationen zur Legalisierung von Ausländern in der Ukraine gegründet und mit dem Ziel dann dem FSB auch Koordinaten für Raketenangriffe zu liefern. Und jetzt drohen ihnen bis zu 12 Jahre Gefängnis. Während der Verhöre haben sie ihre Schuld nicht abgestritten, aber auch keine Reue gezeigt.
Lassen Sie uns mal auf die besetzten Gebiete schauen. Da hat der FSB die Verwaltung übernommen. Welche Rolle spielt er dort noch? Also mit Kollaborateuren zusammenarbeiten und andere terrorisieren?
In den besetzten Gebieten übernimmt der FSB eine Schlüsselrolle bei der Sicherung der russischen Interessen, wie Sie schon gesagt haben, die Übernahme der Verwaltung, ja, und der FSB arbeitet sehr eng mit lokalen Kollaborateuren zusammen, insbesondere bei der Informationssammlung. Darüber hinaus neigt der FSB auch dazu, Gegner oder Widerstandskräfte in den besetzten Gebieten zu terrorisieren oder einzuschüchtern, um die russische Kontrolle zu stärken und potenzielle Aufstände zu unterdrücken. Und ein Beispiel dafür sind die sogenannten Filtrationslager, die vom Geheimdienst betrieben werden. Und zwischen 900.000 und 2,8 Millionen Menschen sollen Berichten zufolge solche Lager durchlaufen haben.
Sagt Karina Beigelzimmer. Mit der ukrainischen Journalistin in Odessa habe ich über den russischen Geheimdienst FSB gesprochen. Selenskyj hat nach den FSB-Attentatsplänen den Chef der Staatsgarde entlassen. Sie rufen Yalla, Yalla, Intifada und besetzen Uni. Schon seit Monaten in Amerika, jetzt auch in halb Europa. Studierende oder Leute, die sich als solche ausgeben, fordern Solidarität mit Palästinensern, verherrlichen oder verharmlosen die Terrororganisation Hamas und wollen, dass ihre Unis die Verbindung zu israelischen Institutionen abbrechen. In Deutschland inzwischen unterstützt von 300 Unidozenten. Während in Berlin oder Amsterdam die Polizei die Camps inzwischen geräumt hat, wird die Besetzung in Gent in Belgien noch geduldet, die dort seit Montag läuft. Cemek Djuk hat das Camp besucht.
Cut all ties with Israel. Stop funding the genocide. Free Palestine. The students united.
Beendet alle Verbindungen zu Israel. Hört auf, den Genozid zu finanzieren. Befreit Palästina. Das hört man im Hauptgebäude der Universität Gent im sogenannten UFO. Etwa 100 Zelte sind vor dem Hörsaal aufgebaut. Viele Menschen tragen eine Kufir, das quadratische Tuch, das vielen als palästinensisches Nationalsymbol gilt. Palästinensische Flaggen und Plakate mit den Forderungen hängen in der großen Fensterfront zur Straße. Zwischendurch gibt es einen Workshop im nahöstlichen Dabke-Tanz, dazu auch andere Workshops, Filmvorführungen und Diskussionen. Die Besetzung wird gemeinsam von der Klimaaktivistengruppe End Fossil Ghent und der pro-palästinensischen Ghent Students for Palestine organisiert. Die Studierenden protestieren seit Oktober jede Woche. Unsere Universität ignoriert uns, während wir uns für eine gerechtere, friedlichere und nachhaltigere Welt einsetzen. Die gleichen Werte, für die sich die Uni angeblich auch einsetzt. Sie haben die Besetzung von End Fossil letztes Jahr ignoriert und ignorieren auch unsere Proteste seit 6 Monaten. Deshalb werden wir als Studierende der Uni Ghent unseren Campus zurückholen in Form einer Besetzung. Das ist Joelle. Sie stammt aus dem südlichen Libanon, studiert im Master und sagt, dass sie aus persönlichen Gründen hier übernachtet und den Protest mitorganisiert. Ich war 8 Jahre alt, als Israel den Libanon angegriffen hat. Ich habe die Angriffe und die Angst selbst erlebt. Die Gruppe fordert einen akademischen Boykott israelischer Forschungseinrichtungen, mit denen die Universität noch immer zusammenarbeitet. Ursprünglich war der Protest nur für 2 Tage geplant, die Studierenden haben aber beschlossen, ihn auf unbestimmte Zeit zu verlängern, bis der Rektor der Universität, Rick van de Walle, auf ihre Forderungen eingeht. Dieser ist allerdings noch bis Samstag im Ausland, ließ aber über sein Büro ein schriftliches Statement übermitteln. Darin erklärt er, dass die Uni Ghent seit 2018 alle Kooperationen auf die Einhaltung von Menschenrechten prüfe. In Israel arbeite sie nur mit Institutionen zusammen, die unter anderem nicht mit den israelischen Streitkräften zusammenarbeiten und nicht in den besetzten Gebieten agieren oder Profit daraus ziehen. Dazu veröffentlichte die Uni eine Liste mit Institutionen, mit denen sie seit Oktober nicht mehr zusammenarbeitet, sowie welche, mit denen die Kooperation weiter besteht. Immerhin 14 sind das, die eine uneingeschränkte positive Entscheidung erhalten haben, bei weiteren 6 sind nur bestimmte Forschungsgruppen ausgenommen. Doch das reicht den Studierenden nicht. Der 27-jährige Jamel studiert im 1. Jahr Nahoststudien. Er war noch nie bei einer solchen Besetzung dabei, das Thema sei ihm aber so wichtig, dass er sich für das Zelten entschieden hat. Ursprünglich nur bis Mittwoch. Ich habe Sachen für 2 Nächte gepackt, also 3 Tage. Was danach passiert, werden wir sehen. Er schreibt, wie viele hier, bald Prüfungen. Er nehme das Risiko aber in Kauf. Außerdem würden alle im Lernbereich des Camps das Lernen wirklich ernst nehmen, sodass er sich dort auch vorbereiten kann. Die Prüfungsphase ist etwas, das andere davon abhält, am Protest teilzunehmen. Ich mache beim Protest nicht mit, weil ich viel lernen muss. Diese Masterstudentin, die ihren Namen nicht verraten möchte, steht draußen und unterschreibt eine Petition gegen Waffenlieferungen. Angesprochen wurde sie darauf von Judith, einer Rentnerin. Sie ist eine der wenigen älteren Personen auf dem Campus, auch wenn sie nicht mit den Studierenden zeltet, unterstützen möchte sie sie trotzdem. Sie war schon gestern hier, wird vielleicht morgen wiederkommen, vielleicht auch noch danach, je nachdem, was die Protestierenden machen. Sie sagt, sie sei 2009 für 10 Tage in den palästinensischen Gebieten gewesen. Seitdem sie gesehen habe, wie schlimm es ist, setzte sie sich für Palästina ein. Die Proteste an der Uni spiegeln teilweise auch die grundsätzliche Haltung der Bevölkerung wider. In einer kürzlich veröffentlichten Umfrage des Instituts YouGov sprechen sich 62% der Belgierinnen und Belgier für ein Verbot des Waffenhandels mit Israel aus. Zum Vergleich, in Deutschland sind es 49%. Auch bei Fragen zu Sanktionen oder der Strafverfolgung von Kriegsverbrechen sind mehr belgische Befragte dafür als in der deutschen Vergleichsgruppe. Und die belgische Regierung hat seit Oktober eine klare Haltung. Premierminister De Croo sagte vor 2 Wochen, nur weil die Hamas eine Terrororganisation ist, rechtfertigt das nicht die kollektive Bestrafung aller Einwohner von Gaza. Die Position unserer Regierung ist seit Beginn eine 2-Staaten-Lösung. Die wird nur kommen, wenn sich Menschen zusammen an den Tisch setzen. Die belgische Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit hat sich für ein EU-Embargo für Waffenexporte nach Israel ausgesprochen. Außerdem hat Außenministerin Labib bekannt gegeben, dass Belgien die Anerkennung Palästinas als vollwertiges Mitglied der Vereinten Nationen unterstützen wird.
Auch in Belgien besetzen pro-palästinensische Studierende Hörsäle. Cemek Djuk war bei einem Protest in Ghent. An diesem Sonntag wird in Katalonien ein neues Regionalparlament gewählt und zumindest einer der Kandidaten ist weit über die Grenzen Kataloniens und auch Gesamtspaniens bekannt. Carles Puigdemont, der ehemalige Regionalpräsident, hat 2017 nach dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum die Unabhängigkeit auch ausgerufen. Kurz danach hat er sich aus Angst vor Strafverfolgung nach Belgien abgesetzt und war seitdem nicht mehr in seiner Heimat. Sollte der Separatist die Wahlen gewinnen, will er nach Katalonien zurückkehren. Aber hat er für sein politisches Projekt Unabhängigkeit überhaupt noch Unterstützung? Julia Macher berichtet.
Am Dorfplatz von Amer hängt überlebensgroß das Konterfei von Carles Puigdemont von einer Fassade, darunter der Schriftzug No Surrender, keine Kapitulation. Der ehemalige katalanische Regionalpräsident ist hier aufgewachsen. Die Bäckerei seiner Familie liegt gleich um die Ecke. Das Dorf, 20 Kilometer westlich von Girona, galt wie die ganze Provinz lange als Hochburg der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Doch an diesem Nachmittag schlagen die meisten Anwohner einen Bogen um das Mikrofon. Rosa Miquel ist eine der wenigen, die etwas sagen will. Es wäre gut, wenn Carles Puigdemont zurückkäme. Er wäre auf jeden Fall derjenige, der am ehesten unser Land, unsere Heimat verteidigt, weil er wie ich hier tief verwurzelt ist. Klar wäre das mit der Unabhängigkeit schön, aber einfach ist es nicht, auch weil wir von anderen Ländern abhängen. 6,5 Jahre nach der gescheiterten Unabhängigkeitserklärung ist der Rückhalt für die Idee gesunken. Laut einer Studie der Freien Universität Barcelona wollen nur noch 39,5% der Katalaninnen und Katalanen einen eigenen Staat. 2017 waren es noch fast 49%. Die Unabhängigkeitsbewegung steckt in einer Sinnkrise. Das weiß man auch bei Òmnium. Der katalanische Kulturverein gehörte zu den großen Plattformen, die zu Hochzeiten Millionen auf die Straße brachten. Doch seit die teils zu hohen Haftstrafen verurteilten separatistischen Anführer begnadigt wurden, demonstriert kaum noch jemand für die Unabhängigkeit. Bereits bei den letzten Regionalwahlen war die Enthaltung hoch. Die proseparatistischen Parteien verloren über 600.000 Stimmen. Òmnium-Präsident Xavier Antich. Die katalanische Unabhängigkeitsbewegung ist demotiviert, desorientiert und demobilisiert. Und das könnte dazu führen, dass das Misstrauen in die politischen Parteien wächst und populistische und rechtsextreme Kräfte innerhalb der Unabhängigkeitsbewegung einen Einfluss gewinnen. Mit Alianza Catalana könnten erstmals rechtspopulistische Separatisten ins katalanische Parlament einziehen. Die neu gegründete Partei ist eine der wenigen, die offensiv von Unabhängigkeit reden. Bei den Wahlkampfveranstaltungen der beiden großen separatistischen Parteien, von Puigdemonts Bündnis Junts und der ERC, den bisher regierenden katalanischen Linksrepublikanern, kommt der Ruf nach Unabhängigkeit eher routinemäßig daher. Oriol Bartomeus vom Politikinstitut ICPS. Bei den katalanischen Wahlen geht es seit jeher um die Frage, welche Partei am besten die Interessen Kataloniens in Madrid verteidigt. Es geht nicht mehr um ein Referendum, sondern um die Übertragung von Kompetenzen vom Zentralstaat an die Regionen, um den Zugverkehr, die Finanzierung. Das waren bereits in den 1980er und 1990er Jahren die klassischen Themen der nationalistischen Parteien. Ob sie damit die enttäuschte Wählerschaft mobilisieren können, bleibt fraglich. In den Umfragen hat das Unabhängigkeitslager momentan keine Mehrheit. Als wahrscheinlichster Sieger gilt der Sozialist Salvador Illa. Allerdings legt Carles Puigdemont seit ein paar Wochen in den Umfragen zu. Doch selbst wenn dem ehemaligen Regionalpräsidenten ein Überraschungskuh gelingen sollte, eine Rückkehr ins Jahr 2017 mit Massenmobilisierung und Alleingängen der Regionalregierung hält Politologe Bartomeus für ausgeschlossen. Der Puigdemont aus dem Jahr 2024 ist nicht mehr der gleiche wie der von 2017. Das Szenario ist ein anderes. Schließlich tragen sowohl die Linksrepublikaner wie auch die Junts-Partei in Madrid die Linkskoalition mit. Der Ton mag noch so konfrontativ sein, letztlich geht es nur um Verhandlungen.
Katalonien wählt am Sonntag und zwar wohl mehrheitlich nicht die Separatisten, Julia Macher berichtete. Und das war Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und Ihnen ein schönes Wochenende.